Hallo und schön, dass du da bist zur 51. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Simone Möller, Heilpraktikerin mit eigener Gesundheitspraxis bei Kiel mit dem Schwerpunkt Ernährungstherapie und Darmgesundheit, insbesondere bei Endometriose. Als Selbstbetroffene bringt sie über 20 Jahre Erfahrung mit und verbindet in ihrer Arbeit persönliche Geschichte, naturheilkundliches Fachwissen und individuelle Beratung. Neben ihrer Praxis engagiert sie sich auch als Beraterin der Endometriose-Vereinigung Deutschland mit dem Ziel, Endometriose sichtbar zu machen und die Versorgung für Betroffene zu verbessern. In der heutigen Folge geht es um Endometriose und ihre oft übersehene Verbindung zum Darm. Wir beleuchten typische Symptome wie Blähung oder Reizdarm, den Einfluss des Mikrobioms und wie Ernährung und ganzheitliche Ansätze zur Linderung beitragen können. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Simone und schön, dass du mit mir heute eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, mir geht's gut. Hallo.
Ja, das freut mich sehr und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute. Und bevor wir jetzt tiefer ins Thema eintauchen, möchte ich ja heute über ein Thema sprechen, was viele Frauen auch betrifft, aber oft auch irgendwie nicht ausreichend bekannt oder manchmal auch nicht verstanden wird. Und es geht um eine Erkrankung, die sich auch auf sehr unterschiedliche Weise eben zeigen kann und viele Betroffene auch jahrelang begleitet und oft auch im Verborgenen irgendwie bleibt. Denn wir sprechen heute über Endometriose. Das ist ja eine chronische Erkrankung, die viel häufiger vorkommt, als vielen bewusst ist und dennoch oft auch übersehen wird, immer noch von Ärzten. Und meine erste Frage an dich zu dem Thema lautet deshalb, was ist denn überhaupt Endometriose und warum wird sie denn auch noch so häufig übersehen oder auch vielleicht zu spät diagnostiziert?
Ja, bei Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut sehr ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter. Und da gehört das Gewebe nicht hin. Denn das Gewebe findet sich oft am Bauchfell, das ist sehr typisch bei Endometriose, oder im Bauch- und Beckenraum. Es kann auch an den Eierstöcken vorkommen oder an der Scheide. Inzwischen wissen wir auch, dass es am Darm oder der Blase sich ansiedeln kann. Oftmals wird dieses Gewebe dann auch Endometrioseherd genannt. Und diese Herde verfügen über die Eigenschaft, prinzipiell an jeder Stelle des Körpers wachsen zu können, wo man Schleimhäute findet. Und das kann leider auch außerhalb des Bauchraums sein. In einigen Fällen hat man Endometriose schon an der Lunge festgestellt oder auch am Zwerchfell. Und Endometriose kann auch die Gebärmutter selbst betreffen. Dann ist zum Beispiel dieses Gewebe in der Gebärmuttermuskulatur zu finden. Und früher nannte sich das Endometriose der Gebärmutter. Heute hat man das als eigenständige Erkrankung betitelt und die heißt Adenomyose. Und oft kommen Endometriose und Adenomyose gemeinsam vor. Und du hast es auch schon gesagt, Endometriose ist leider chronisch, gilt aber als gutartig. Und leider ist es so, dass die Krankheit immer noch nicht bekannt genug ist und viele, auch Fachärzte, nicht ausreichend geschult sind, sodass Frauen im Schnitt 6 bis 10 Jahre brauchen, bis sie eine gesicherte Diagnose haben. Und das ist natürlich viel zu lang, denn Endometriose kann extrem schmerzhaft sein. Die Symptome sind sehr starke Unterleibsschmerzen, die oft zyklusabhängig sind, denn das Gewebe reagiert auf Östrogen und möchte im Rahmen der Regelblutung mit abbluten. Das kann es aber da, wo es ist, nicht. Und das führt bei vielen Frauen zu starken Regelschmerzen, die ja in unserer Gesellschaft heute leider immer noch als normal gelten. Deshalb wird in erster Linie erstmal nicht daran gedacht, dass es sich hier um eine chronische Erkrankung handelt, sondern man sagt den Frauen oft, das sind halt Regelschmerzen, da musst du durch. Aber es ist bei Endometriose auch so, wenn sich die Krankheit festsetzt quasi oder ausbreitet, können die Schmerzen auch zyklusunabhängig sein. Und es kann zum Beispiel auch zu Schmerzen beim Sex kommen. Und Endometriose kann auch der Grund für Unfruchtbarkeit sein.
Ja, also du hast es super erklärt, was Endometriose überhaupt ist. Und ich finde es auch erschütternd, wenn man es dann so hört, wie lange eine Diagnose eben dauert. Also wie lange die Betroffenen darauf warten müssen. Also jahrelang und sich eben auch, du hast ja auch die Symptome angesprochen, sich dann eben mit diesen Beschwerden dann auch rumkämpfen müssen. Und was du auch gesagt hast, diese starken Regelschmerzen, das wird einem ja irgendwie von, ja, wenn man schon ein junges Mädchen ist, gesagt, das ist normal, da musst du durch, was du gesagt hast auch. Und das ist aber ja auch, ich sag mal, wenn man keine Endometriose hat und man, da ist es ja, ich sag mal, eine Periode auch immer irgendwie nicht so schön, man fühlt sich häufig immer nicht so gut. Und es ist eh keine schöne Zeit meistens, für viele auf jeden Fall. Und wenn man dann aber Endometriose hat und wirklich so starke Symptome hat und man keine Diagnose dazu erlangt und auch mit so Einschränkungen leben muss, ist das wirklich ja einfach sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr quälend und auch so einschneidend im Leben einfach.
Ja, sehr. Also gerade auch dieser Punkt, den du ansprichst, die Ungewissheit, die ist oft mit am schlimmsten. Also ich habe ja selber seit 20 Jahren schwere Endometriose und kenne das, wenn du nicht weißt, wo du diesen Schmerz zusortieren sollst und der kann wirklich, die Schmerzen können die Stärke von Wehen erreichen. Und wenn du nicht weißt, wo das herkommt, dann macht das richtig Angst. Und Klarheit ist ein großer Punkt, der eine wichtige Rolle spielt für die Frauen, genau. Habe ich diese Krankheit oder nicht? Also die Diagnose an sich ist ja schon blöd genug, aber wenn ich zumindest weiß, okay, es ist Endometriose, dann hilft das im Umgang mit den Schmerzen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, diese Gewissheit, was du sagst. Und ich glaube auch, weil es ist ja auch irgendwie immer noch so ein Tabuthema in der Gesellschaft generell, die Regel auch die Frauen haben. Also das überhaupt ist irgendwie ein Thema, wo man nicht gerne drüber spricht, immer noch. Und auch Endometriose. Und ich glaube, wenn man weiß, dass man betroffen ist und diese Krankheit hat, dass man auch ernster genommen wird mit seinen Schmerzen. Weil sonst wird einem stell dich nicht so an und irgendwie so. Kennen bestimmt auch viele. Und wenn man das eben hat, diese Gewissheit, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt, dass man eben sagen kann, ja, hey, für sich selbst auch, ich habe Endometriose und man sich damit beschäftigen kann, was man vielleicht auch machen kann. Da sprechen wir auch später noch drüber. Aber ich glaube auch, dass Aufklärung da ganz wichtig ist, was wir heute in unserem Podcast ja auf jeden Fall auch besprechen und dass man dieses Tabu auch bricht, irgendwie darüber zu reden. Und dass es ein ganz normales Thema ist und dass da viel mehr Leute sich noch mit befassen sollten, auf jeden Fall. Also ich finde es sehr spannend, dass du es auch erklärt hast, eben mit dem Gewebe, dass es dann eben außerhalb der Gebärmutter auch wächst und so weiter. Und ich glaube, dieses Erklären, was da auch passiert, finde ich persönlich immer ganz spannend. Nicht zu wissen nur, ich habe das, sondern was ist das genau? Also dass man so ein bisschen tieferen fachlichen Einblick bekommt. Auch wenn ich vielleicht nicht vom Fach unbedingt bin, der Zuhörer, aber dass ich mir trotzdem ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, auf jeden Fall. Und um jetzt so ein bisschen noch weiter ins Thema einzusteigen, wäre meine nächste Frage an dich, welche Auswirkungen Endometriose konkret auf den Körper hat und was da eigentlich genau passiert?
Ja, also allen voran weiß man heute, also die Ursache der Endometriose ist nach wie vor unbekannt. Und man weiß aber inzwischen, dass Endometriose, dass diese Gewebeherde mit chronischen Entzündungen einhergehen, was eben auf der einen Seite daran liegt, dass das Gewebe mit der Regelblutung versucht abzubluten. Das heißt, das Gewebe an sich blutet und eine völlig physiologische Reaktion des Körpers, wenn er feststellt, da ist irgendwo etwas an einer Stelle, wo es nicht hingehört, dann erzeugt er ja eine Immunreaktion und zwar eine Entzündung, um das Gewebe abzubauen. Und das ist ja in erster Linie erstmal ein Selbsthilfeversuch, der aber bei Endometriose scheitert. Das heißt, Endometriose-Gewebe zeigt sich mit minimalen chronischen Entzündungen. Da führt die Entzündung aber eben nicht dazu, dass der Herd abgebaut werden kann. Und ich sag mal, leider ist der Entzündungsmarker, also das CRP schlägt nicht an häufig. Das heißt, diese Entzündung zeigt sich nicht im Blut. so dass über Blut zum Beispiel auch keine Diagnose erst momentan stattfinden kann. Aber deine Frage war ja, was sind die Auswirkungen beziehungsweise wie zeigt sich Endometriose? Also einerseits chronische Entzündung. Und diese Entzündungen sind zyklusabhängig, mal mehr, mal weniger. Das heißt, wenn die abheilen, führen die zu Verwachsungen und Vernarbungen. Und auch sehr typisch bei Endometriose sind Zysten, Zysten an den Eierstöcken, die häufig mit altem Blut gefüllt sind. Und wenn man die operativ entfernt, dann entleeren die sich mit dem alten Blut und das sieht schokoladenartig aus und deshalb heißen die Schokoladenzysten. Die sind typisch bei Endometriose. Und also es gibt chronische Entzündungen, es gibt Verwachsungen, es gibt Zysten. Leider ist es aber auch so, wenn man jeden Monat regelmäßig Schmerzen hat, die so stark sind, dann können sich diese Schmerzen auch ins Schmerzgedächtnis einbrennen. Es gibt Nervenirritationen, Entzündungsbotenstoffe werden freigesetzt und dadurch kann auch chronischer Schmerz ein Zeichen von Endometriose sein. Oft sitzt er im Rücken, zieht in die Beine. Ist nicht untypisch, dass Frauen gerade mit Adenomyose Probleme haben beim Laufen. Und meistens hatte ich vorhin auch schon gesagt, Endometriose kann den Darm betreffen, die Blase betreffen. Und hier gibt es, ich will mal sagen, die stärkere Form der Endometriose, die nennt sich tief infiltrierende Endometriose. Dann ist es nämlich so, dass diese Herde nicht mehr außen am Organ dran sitzen, an der Schleimhaut, sondern in das Organ hineinwachsen, in die Schleimhäute hineinwachsen. Das nennt sich dann tief infiltrierend und sowas kann dann auch wirklich nur noch operativ entfernt werden, weil dann nicht mehr die Entzündung allein Probleme macht, sondern das Organ ja beschädigt wird durch das Einwachsen, weil an Darm, Blase oder Eierstock, und dann muss man das operativ entfernen. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn es am Eierstock sitzt und man eventuell auch Eierstockgewebe mit entfernt. Das sind hochkomplexe Operationen, das sind sehr schwierige Operationen und die Fachleute sagen auch unter sich, es ist auch unter der Endometriose-Gemeinde sehr bekannt, Endometriose-Operationen sind keine Anfängeroperationen. Ja, und dann gibt es noch ein oder zwei Dinge, die auch sehr Endometriose-typisch sind. Und zwar ist das der sogenannte Endobelly. Das ist ein aufgeblähter Bauch. Und dieser aufgeblähte Bauch, der ist mal da und mal nicht. Und er folgt auch irgendwie nicht wirklich einem Rhythmus oder einer Regel. Das heißt, der ist nicht zyklusabhängig. Der ist manchmal da, manchmal nicht. Und einige Frauen sehen dann auch aus wie im zweiten Monat schwanger oder so. Das ist besonders blöd, wenn sie dann auch noch darauf angesprochen werden, weil viele Frauen mit Endometriose versuchen, schwanger zu werden. Und das ist schwieriger manchmal, mit Endometriose schwanger zu werden. Aber natürlich ist auch immer die große Frage, wo kommt denn jetzt dieser Bauch schon wieder her? Und die meisten versuchen dann oder überlegen dann, was habe ich Falsches gegessen und so. Das hat aber oft gar keinen unmittelbaren Zusammenhang bei Endometriose. Da ist es eher so, dass dieser Blähbauch sehr typisch ist. So die wirkliche Ursache dafür ist noch nicht richtig, die ist nicht bekannt zum jetzigen Zeitpunkt. Was sich aber immer mehr zeigt und immer bekannter wird, ist, dass Verdauungsstörungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten tatsächlich mit Endometriose oft einhergehen. Das verwundert auch nicht, wenn man überlegt, dass Endometriose die Schleimhäute betrifft und unser Darm ist unser größtes Schleimhautorgan. Also es zeigt sich immer mehr, dass das Mikrobiom von Endometriose-Betroffenen Veränderungen aufweist, die bei Endometriose relativ typisch sind. Und viele Frauen mit Endometriose leiden unter Verdauungsstörungen. Es geht von Durchfall bis hin zur Verstopfung, es kann sich abwechseln. Und in meiner Praxis stelle ich auch fest, viele Frauen mit Endometriose haben bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist nicht untypisch. Aber das ist ein Fachbereich, der gerade erst entdeckt wird. Das Thema Zusammenhang Darm und Endometriose. Ich persönlich halte ihn für extrem vielversprechend.
Ja, super spannend auf jeden Fall, was du jetzt gerade erzählt hast. Zum einen natürlich, ja, so am Anfang gesagt hast, mit den chronischen Entzündungen auch und wie komplex Endometriose dann doch im Körper wirkt und wie viel da betroffen ist. Du hast ja auch den Darm natürlich angesprochen. Und es ist nicht nur ein Teil, sage ich mal. Es ist nicht nur die Gebärmutter und fertig, sondern es ist der ganze Körper.
Ja, das ist mit ein Grund. Also es wird immer offensichtlicher, dass Endometriose sich nicht allein auf die Gebärmutter beschränkt. Das weiß man inzwischen. Lange Zeit galt die Krankheit eben als rein gynäkologische Erkrankung. Sie ist auch in der Gynäkologie angesiedelt. Das scheint auch mit ein Grund dafür zu sein, dass es halt so lange dauert, bis die Krankheit diagnostiziert wird. Denn in der Gynäkologie ist es eher untypisch, dass man sich mit Verdauungsstörungen in erster Linie beschäftigt, ja, oder mit Darmschmerzen, genau, oder so. Und auch mit den Rückenschmerzen, was ich vorhin erwähnt habe. Und deshalb haben die Frauen oft so eine Odyssee, ne? Die sind dann beim Hausarzt und erzählen von den Rückenschmerzen und Beinschmerzen. Dann geht es erstmal zum Orthopäden und zum Gastroenterologen und zur Magen-Darm-Spiegelung und keiner weiß, was los ist. Es ist immer noch nicht bekannt genug, dass das alles auch eine Endometriose sein kann, dass sich das da zusammenführen lässt.
Ja, genau. Und das ist das Problem, dass man so viele unterschiedliche Ärzte dann eben besuchen muss. Und du hast jetzt gerade schon den Darm angesprochen. Und dass das jetzt auch immer mehr, sage ich mal, erforscht wird, dass da immer mehr Fokus drauf kommt, dass es immer ein größeres Thema auch bei Endometriose ist. Und vielleicht kannst du, also du hast Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch schon angesprochen. Und das ist natürlich auch das Thema Reizdarm, sag ich mal, ein wichtiger Punkt dabei. Vielleicht kannst du das einmal erklären, warum das häufig zusammenhängt. Warum hat man häufig auch Darmprobleme, vielleicht auch einen Reizdarm bei Endometriose? Und wie sich das natürlich auch zeigt, also für alle, die vielleicht auch nicht so ganz genau wissen, was ein Reizdarm für Symptome hat. Genau, vielleicht kannst du uns da einmal noch so ein bisschen mehr abholen.
Ich hatte ja gerade eben gesagt, dass sich immer mehr zeigt, dass bei Frauen mit Endometriose häufig sich eine Dysbiose zeigt, also eine Gleichgewichtsstörung der Darmflora. Und das führt oft zu unterschiedlichen Symptomen, je nachdem auch, was sonst eventuell auch für Grunderkrankungen noch da sind. Aber häufig geht es mit Blähungen einher, mit Bauchkrämpfen. Es kann aber auch mit Durchfall sein, Verstopfung, einfach starke Unterleibsschmerzen. Und dann ist es auch schwierig zu differenzieren, weil natürlich im kleinen Becken da liegen halt Gebärmutter, Darm, Blase, alles zusammen. Und wenn der Darm, wenn die Verdauung gestört ist und sich zum Beispiel durch Verstopfung oder innere Luft Raum verschafft, dann drückt ja allein der Darm, wenn er sich aufbläht, so ein bisschen innerlich auch auf die eventuell betroffenen Organe, die da einen Endometrioseherd haben. So. Warum Frauen mit Endometriose diese Gleichgewichtsstörung in der Darmflora haben, die eventuell zu Verdauungsstörungen führt, das ist noch nicht bekannt. Aber diese Verdauungsstörungen werden dann häufig in Summe, dafür wird keine Ursache gefunden. Und dann gibt es eben in der Schulmedizin die Diagnose Reizdarm. Oftmals eine Verlegenheitsdiagnose, weil man bei einer Magen-Darm-Spiegelung eben keine Veränderung feststellt, nicht erkennen kann, was los ist, und die Mikrobiomdiagnostik, also auf bakterieller Ebene, halt schulmedizinisch nicht tief genug geht. Das heißt, dann gibt es die Diagnose Reizdarm und ja, eventuell, wenn die Frau Glück hat, noch ein paar Ernährungsempfehlungen. Dabei wird aber oft übersehen, dass im Darm die Schleimhäute gereizt sind und dass es dort eventuell auch zu Entzündungsreaktionen kommt. All das fördert ja das Reizdarmsyndrom. Viele Frauen mit Endometriose haben eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Das heißt, die Darmbarriere ist gestört, auch bekannt als Leaky Gut-Syndrom. Und durch die gestörte Darmbarriere gelangen halt Stoffe ins Blut, die da nicht hingehören. Und dann erfolgt die Immunreaktion. Das führt dann wiederum zu nächsten Symptomen, die keiner zuordnen kann. Und also es ist ganz oft so, dass Reizdarm eine Verlegenheitsdiagnose ist, die Frauen dann trotzdem keine Antwort haben, warum sie jetzt diese Verdauungsstörung haben. Also warum man bei Endometriose klassisch auch mit diesen Verdauungsstörungen und einem veränderten Darmmikrobiom zu tun hat, das ist noch nicht geklärt. Aber es ist echt sehr, sehr typisch.
Ja, absolut. Und gerade bei Endometriose sieht man ja auch oft, dass der Darm mit betroffen ist. Und wenn da zum Beispiel eine Dysbiose vorliegt, dann entstehen nicht nur Verdauungsprobleme, sondern auch Entzündungen, die das Ganze noch verstärken. Und da spielt der Darm eben so eine große Rolle für das Immunsystem auch. Und deshalb ist Darmgesundheit einfach ein wirklich wichtiger und zentraler Punkt, wenn man auch ganzheitlich an Endometriose herangehen möchte.
Ja, definitiv. Und wenn man mal schaut, jeder, der sich mit dem Darm beschäftigt, kommt irgendwann an den Punkt festzustellen, dass gut 3/4 des Immunsystems über den Darm abgedeckt werden. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann kann eben dieses Immunsystem, diese chronischen Entzündungen, die durch die Endometriose verursacht werden, auch gar nicht so gut in Schach halten oder mit diesen chronischen Entzündungen umgehen. Und spätestens da schließt sich der Kreis wieder, warum es so wichtig ist, dafür zu sorgen, dass der Darm gesund ist und in Ordnung ist. Also nicht nur, dass er eventuell die Herde im kleinen Becken ärgert, sondern dass ein gesunder Darm eben auch ein gesundes Immunsystem bedingt, ein kraftvolles Immunsystem, sodass der innere Arzt aktiviert wird und dafür sorgen kann, dass diese Endometrioseherde sich vielleicht nicht so stark entzünden oder ausbreiten. So. Und ein gesunder Darm hat auch einen Einfluss auf das hormonelle Gleichgewicht und das spielt bei Endometriose auch eine starke Rolle. Das habe ich vorhin noch gar nicht so erwähnt, aber viele Frauen mit Endometriose haben ein hormonelles Gleichgewicht, meistens zu viel Östrogen. Und Östrogen triggert Endometrioseherde. So, es gibt also einen Zusammenhang zwischen Östrogen und Endometriose.
Ja, und das, wie du gesagt hast, der Darm ist einfach für so vieles in unserer Gesundheit oder in unserem Körper einfach wichtig. Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann kann ganz vieles nicht gut laufen. Und der Darm ist für so viele Sachen die Ursache. Die Darm-Hirn-Achse, das Nervensystem. Und es gibt also, ja, wenn wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass der Darm immer eine Rolle spielt, in jeder Folge eigentlich, weil es so was Spannendes ist und ja, da wirklich einfach so viel zugrunde liegt und auch einfach, dass wir heute auch wieder, wo wir über Endometriose, also ein ganz anderes Thema mal sprechen, da auch einfach der Darm wieder eine Rolle spielt und das auch noch nicht, man weiß es ja auch noch nicht so richtig, warum auch der Darm verändert ist auch bei Endometriose oder man Darmprobleme hat, aber es hängt auch eben da wieder mit zusammen und ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was die Forschung da in den nächsten Jahren noch so herausfindet und was es da noch zu erforschen gibt auf jeden Fall. Und genau, also du hast vorhin schon gesagt, wenn man als Frau, sage ich mal, geht zum Arzt und dann hast man irgendwie auch, ja, ich sag mal, ja, ist ein Reizdarm und dann kriegt man vielleicht auch noch irgendwie ein paar Ernährungstipps. Wenn man jetzt aber mal wirklich auf das Thema Ernährung schaut, vielleicht auch das Thema Nährstoffe, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, was wichtig ist bei Endometriose vielleicht zu beachten, weil wir haben ja schon über Entzündungen auch gesprochen und klar, es gibt ja auch natürlich entzündungsfördernde Lebensmittel und entzündungshemmende und erklär doch einfach mal unseren Zuhörern, welche Lebensmittel, welche Nährstoffe wichtig sind, worauf man achten sollte, dass man selbst dadurch sozusagen schon mal ein bisschen was tun kann.
Also glücklicherweise wird immer mehr auch bekannt, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf die Endometriose oder das Schmerzempfinden bei Endometriose, aber auch auf die Entwicklung der Endometriose haben kann und dass eine entzündungshemmende Ernährung da sehr zuträglich ist. Also was man leider immer wieder feststellt, wenn man sich mit Ernährung und Endometriose beschäftigt und das Netz befragt, dann gibt es unheimlich viele facettenreiche Tipps, Tricks und Hinweise, wie man sich ernähren soll. Das ist leider inzwischen so ausgeufert, dass Frauen, die versuchen, alles richtig zu machen, zwangsläufig in eine Mangelernährung laufen, weil sie sich nur noch von Gurke und Wasser ernähren, weil es so viele Tipps gibt wie keine Milch, kein Zucker, keine Lektine, kein dies, kein das. Wer wirklich versucht, im ersten Schritt das alles umzusetzen, histaminfrei und was sowieso nicht geht, der wird da zwangsläufig irre werden. Deshalb ist meine Erfahrung, das Allerwichtigste ist erstmal, sich mit einer gesunden Ernährung zu beschäftigen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich gesund und was nicht? Und das fängt im Grunde genommen, bevor ich anfange, mir zu überlegen, welches Lebensmittel brauche ich jetzt, damit es mir welchen Nährstoff zuführt, sollte ich einfach erstmal schauen, welche Qualität haben meine Lebensmittel, wie frisch sind die und was konsumiere ich da eigentlich genau. Also mal ein ernsthaftes, eine ernsthafte Bestandsaufnahme. Und hier ist es halt wichtig, möglichst frisches Gemüse. Man sollte sich also im Supermarkt hauptsächlich vorne im Bereich aufhalten, wo es was frische Gemüse gibt. Maximal noch vielleicht Gemüse aus dem Glas, auch nicht aus der Konservendose oder Tiefkühlgemüse. Also es sollte möglichst frisch sein, es sollte eine hohe Qualität haben, am besten Bio, also wenig pestizidbelastet. Dann sollte es nährstoffreich sein, abwechslungsreich, vielfältig und bunt. Gegensatz dazu wäre eben viel Fertigprodukte, viel von der Industrie, versüßte Getränke, Softgetränke, Alkohol. Das ist eben keine gesunde Ernährung und nicht förderlich für eine chronisch entzündliche Erkrankung wie Endometriose. So. Das ist Basis. Eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Und wenn man dann für sich festgestellt hat, okay, das habe ich verstanden, das habe ich gut in meinen Alltag integriert, dann geht es darum zu sagen, und jetzt gucke ich mal, was sind denn besonders, welche Lebensmittel gelten als besonders entzündungshemmend, also können meinen Körper unterstützen, mit der Endometriose und den chronischen Entzündungen besser klarzukommen. Und als entzündungshemmend gelten eben unter anderem Omega-3-reiche Lebensmittel, Avocado. Oft wird Lachs genannt, aber bei der heutigen Lachsqualität bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass der Anteil an Omega-3 wirklich noch so enthalten ist, dass er entzündungsfördernd ist. Algen, gute Fette aus Nüssen, aber am besten Bio, weil die konventionellen Nüsse leider oft schädlingsbelastet sind. Also eine entzündungshemmende Ernährung wirkt sich positiv auf die Entzündungsherde der Endometriose aus. Das ist erstmal der wichtigste Schritt. Und wenn man das für sich gut integriert hat, dann kann man überlegen, ob immer noch Beschwerden da sind und welche weiteren Schritte man geht. Und neben der entzündungshemmenden Ernährung, wenn man sich damit beschäftigt, ist man nicht weit weg von einer darmgesunden Ernährung, die möglichst viele Ballaststoffe enthält, viel Gemüse und Obst.
Ja, das war auf jeden Fall schon super spannend. Du hast super viel schon gesagt und ich meine die gesunde Ernährung. Ja, wir sollten uns sowieso, ob wir Endometriose haben oder nicht, natürlich gesund ernähren. Und was du gesagt hast, dass wir darauf achten, dass es eben auch Bio-Lebensmittel sind, damit es möglichst wenig belastet ist und dass wir natürlich uns in der Gemüse- und Obstabteilung am meisten aufhalten sollten. Das ist so wichtig und du hast gesagt, Alkohol natürlich ist nicht gut und so weiter. Und das sind so grundlegende Fakten einfach, die jeder sich zu Herzen nehmen sollte. Und ich glaube, dass das so ein guter Grundstein ist, wenn man einfach in seinem Leben sich gesund ernährt, dass man da mit so viel erreichen kann und ausrichten kann. Und dass man natürlich gezielter nochmal drauf achtet, wenn man krank ist, wenn man Endometriose hat, dass bestimmte Lebensmittel vielleicht dann auch nochmal sinnvoller für einen selbst sind. Du hast ja auch die entzündungshemmende Ernährung angesprochen, Omega-3-Fettsäuren. Das sind so, so wichtige Dinge, die da sinnvoll sein können. Und manchmal kann man dann natürlich auch noch ergänzen, zum Beispiel durch ein gutes Omega-3-Öl oder auch Omega-3-Kapseln, die man in die Ernährung einbaut, wenn es einem vielleicht auch nicht so einfach fällt, viel Omega-3 zu sich zu nehmen und da dann einfach etwas unterstützen kann.
Und da eignet sich dann natürlich auch Öl oder Kapseln in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Und wir bei Tissot bieten da genau zwei Präparate auch an, einmal Pro Omega Ultra und unser Pro Omega Vegan. Und wer das gerne einfach mal testen möchte, der spart mit dem Code ENDO 5,50 Euro auf die nächste Bestellung.
Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, wir haben es ja jetzt auch nur so ein bisschen angerissen, ich glaube, wenn man tiefer nochmal in das Thema einsteigt oder auch sich Hilfe sucht und sich beraten lässt dazu, dann kann man da wirklich so viel mitmachen. Und eine gesunde Ernährung heißt ja nicht, weil ich weiß, dass sehr viele immer, oh, das schmeckt mir nicht und immer ein Problem haben, wenn Ernährung umgestellt wird. Aber eine gesunde Ernährung kann auch Spaß machen. Es gibt mittlerweile so viele tolle Rezepte und so viel, was man anders machen kann oder was man in gesund nachmachen kann. Und ich glaube, das ist einfach so, man muss sich damit beschäftigen und offen sein und dann kann gesunde Ernährung auch super viel Spaß in seinem Leben machen.
Ja, absolut. Also genau, das ist auch der Punkt. Das habe ich auch oft mit meinen Patientinnen oder beziehungsweise schon in den Beratungen, wenn ich dann über die Ernährung spreche, dann kommt auch sehr häufig, das habe ich versucht, das klappt nicht. So, und das ist sehr schade, weil ich dann denke, okay, dann gucken wir einfach mal, was du versucht hast. Und häufig ist es so, dass da leider die Fehlannahme ist, ich habe ein bisschen mehr Gemüse in meine sonst übliche Ernährung integriert und habe mir dann hier an der oder der Stelle mal den Prosecco verkniffen, weiß ich nicht. Aber es hilft trotzdem nicht. Das ist natürlich bei einer chronisch entzündlichen Erkrankung, gerade wie Endometriose, das ist schon ein Brett. Und da muss ich also nicht glauben, mit einer Golden Milk alleine einmal am Tag und ansonsten verändere ich nichts, da passiert nichts. So. Und wenn ich über meine Ernährung arbeiten möchte, dann muss ich da konsequent sein. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt in die Askese verfalle und mir alles verbiete, nur noch im Körnerladen den Frischkornbrei einkaufen darf. So. Sondern es ist viel interessanter, wenn man auch sich der Sache nähert und sagt, hey, ich gehe mal auf Exkursion im Supermarkt. Ich gehe vielleicht auch tatsächlich mal in den Bioladen und entdecke mal, was es da so gibt. Und viele Frauen haben dann auch so diese Pseudogetreide wie Quinoa und Hirse und so. Das kann ja mal ganz interessant sein, das anstatt Reis oder Nudeln zu verwenden. Und ich sage immer, man darf nicht glauben, dass man Dinge eins zu eins ersetzt, sondern man darf sich darauf einlassen, dass man Neues entdeckt. Und das ist genau das, was du sagst. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann kann man auch auf einmal ganz neue Sachen entdecken. Also wovon ich immer abrate, ist, sich Dinge zu verbieten. Das halte ich für schlecht und in einer gesunden ernährungsmedizinischen Begleitung gibt es keine Verbote. Es geht immer darum, wie viel, wovon, wann.
Absolut, ja. Also da, ja, ganz genau. Dass man einfach offen ist und dass man austestet und wie du sagst, dass man nicht eins zu eins immer was ersetzen will, sondern einfach mal neue Dinge ausprobiert. Kann ja auch Spaß machen. Ich finde, backen oder kochen und mal was anderes ausprobieren kann so viel Spaß machen. Genau, aber man muss es natürlich wollen. Und wenn man selber natürlich überhaupt keine Lust hat, ist es immer schwierig, wenn jemand von außen einem das sagen will. Also man muss sich einfach langsam rantasten und auch nicht zu viel wollen und nicht von einem Tag auf den anderen 100% alles anders, sondern mit kleinen Dingen anfangen und dann immer mehr machen. Und genau, und wie du auch sagst, sich nicht komplett alles zu verbieten auch, also dass man auch einen guten Ausgleich findet, dass man nicht ganz, ganz krass ist und dann macht es überhaupt keinen Spaß mehr, sondern dass man ja so eine Balance schafft einfach.
Also ich bin überzeugt davon, es gibt ja bei Endometriose, die konventionellen Therapien sind ja schon, da gibt es nicht so viel und die Therapieangebote werden auch nicht von allen bejubelt. Also ich glaube wirklich, wenn man zukünftig mehr ansetzt und sagt, eine angepasste Ernährung bei Endometriose ist der Grundstein einer jeden Therapie, dann kann man unheimlich viel schon erreichen. Es kommt natürlich immerhin, also es kommt ja drauf auf die Schwere der Endometriose an. Ich kann eine Verwachsung, die einmal da ist, oder eine Organinfiltration wie bei der tief infiltrierenden Endometriose, die mache ich nicht durch eine Ernährung rückgängig. Also das Ernährung hat auch Grenzen bei Endometriose, aber sie kann auf jeden Fall eine Menge dazu beitragen, dass das Krankheitserleben nicht so ausufert. Also es lohnt sich, es auszuprobieren.
Ja, total gut, was du gesagt hast. Und ich glaube, da würde ich direkt auch einhaken. Vielleicht kannst du uns einfach noch mal so ein paar, wir sind jetzt auch schon am Abschluss unserer Folge, so ein paar ja, Tipps mitgeben oder unseren Zuhörern, Behandlungsansätze, was man, ich sag mal, wir haben jetzt über Ernährung gesprochen. Vielleicht kannst du, du hast auch schon Omega-3-Fettsäuren bei Nährstoffen auch genannt. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Nährstoffe auch nennen, die sinnvoll sein können. Genau. Oder was man auch sonst machen kann. Also vielleicht auch Stress hatten wir auch vorhin schon mal als Thema. Also einfach so ein paar Dinge nochmal nennen, was gut wäre, neben der Ernährung vielleicht auch noch weitergehend zu machen.
Also, ich bin bei Nährstoffen bin ich tatsächlich bei Pauschalempfehlungen für Nährstoffe, also konkret zu nennen, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Frauen dann, weil sie dann das irgendwo gelesen haben, sofort loslaufen und sich Nahrungsergänzungsmittel holen und versuchen, das darüber dann allein zu regeln. Also grundsätzlich ist es so, alle Nährstoffe, die dazu beitragen, dass das Immunsystem unterstützt wird, dazu gehört Zink, Selen. Na, jetzt komme ich nicht drauf. Vitamin D zum Beispiel, Vitamin C, das Omega-3, habe ich vorhin schon gesagt, wegen der entzündungshemmenden Wirkung. Das sollte auf jeden Fall in gutem Maß vorhanden sein, beziehungsweise selbst wenn die Blutwerte Normalwerte ausweisen, ist es bei Menschen mit chronischen Entzündungen oft sinnvoll, da sicherzustellen, dass das regelmäßig ausreichend zugeführt wird. Und das kann man dann meistens auch nur über eine gezielte gute Nahrungsergänzung erreichen. Ja, Vitamin D ist ein ganz wichtiger Faktor bei Frauen mit Endometriose. Natürliches Antidepressivum quasi, denn diese chronischen Schmerzen, chronische Entzündungen fördern eben zusätzlich auch eine psychische Belastung oft. Und da ist es wichtig, dass die Psyche gut aufgestellt ist, dass die Frauen gut für sich sorgen. Es gibt seit kurzem ist die Leitlinie für Endometriose überarbeitet worden und das Thema Psyche rückt dort auch nochmal mehr ins Sichtfeld, dass Frauen eben mit Endometriose oft auch eine psychische Belastung haben und dass es hier wichtig ist, die Gesundheit auf der Ebene auch zu stärken. Stress ist ein hoher Entzündungsförderer und viele Frauen, die Endometriose haben, stellen fest, wenn sie ein hohes Stresslevel haben, haben sie auch ein höheres Schmerzempfinden, beziehungsweise dann haut sie die Endometriose eben noch mehr um. Das heißt, einfach auch zu gucken, was sind für mich Stressfaktoren, was kann ich beeinflussen. An welcher Stelle möchte mir mein Körper vielleicht auch den Hinweis geben, dass ich mit den starken Schmerzen jetzt vielleicht auch mal einen Gang runterschalte? Denn also es kommt häufig vor, dass man irgendwann so ein starkes Schmerzlevel erreicht hat, dass man nicht mehr funktioniert. So, dann liegt man auf der Couch oder geht ins Bett. Dann reicht die Schmerztablette nicht mehr aus. Und oftmals ist es dann so, dass dann die Schmerzen ein bisschen besser werden. Also wenn Druck rauskommt, wenn Stress runterfährt, dass das im Alltag in unserer Gesellschaft momentan nicht gut möglich ist, auch nicht besonders gesellschaftsfähig ist, zu sagen, mir geht's nicht gut, ich bleibe heute zu Hause. Das steht eben auch nochmal auf dem anderen Blatt. Also alles, was dazu beiträgt, Stress runterzufahren, die Psyche zu stabilisieren, das kann entweder durch gezielte Nahrungsergänzung sein, das kann durch Achtsamkeitsübungen sein, durch Entspannungsübungen. Vielen Frauen hilft aber auch sowas wie Yoga, Zeit in der Natur zu verbringen. All das ist ein wichtiges Puzzlesteinchen in so einem multimodalen Therapiekonzept und das ist entscheidend bei Endometriose, weil sich diese Krankheit eben auch sehr facettenreich zeigt. Deshalb reicht es nicht, einfach nur über eine hormonelle Therapie zum Beispiel zu versuchen, die Regelblutung zu, oder nicht nur versuchen, also eine hormonelle Therapie hat das Ziel, die Regelblutung auszusetzen, um auf diese Art und Weise zu verhindern, dass die Endometrioseherde Monat für Monat angestupft werden und wachsen. So, das ist eine Seite, aber man weiß eben, dass man auch viel tun kann, wenn man multimodal unterwegs ist mit Psyche, Stress. Bewegung spielt eine wichtige Rolle. Für viele Frauen ist Osteopathie ein sehr hilfreich. Beckenbodentraining. Man sagt ja immer oder man geht immer davon aus, Frauen haben einen zu schwachen Beckenboden bei Endometriose. Das ist oft ein verspannter Beckenboden durch diese starken Verkrampfungen und Schmerzen, die da eintreten, sodass eventuell osteopathische Behandlungen dazu beitragen können, diese Verkrampfung auch zu lockern, dass da wieder ein bisschen mehr Entspannung reinkommt. Ernährung spielt eine große Rolle und in meiner Praxis spielt auch die Darmgesundheit eine große Rolle bei Endometriose. Und Wenn man diese einzelnen Felder zusammensetzt, dann kommt man gut auf ein multimodales Therapiekonzept und das ist entscheidend für das Wohlbefinden und das Krankheitserleben bei Endometriose.
Das war ein super Überblick auf jeden Fall, den du uns gegeben hast. Auch jetzt zum Schluss nochmal, was es für verschiedene Behandlungsansätze gibt und was man da alles machen kann, auch selbst schon, was eben helfen kann. Und ich fand, du hast uns einen super spannenden Einblick in das Thema Endometriose heute gegeben und hast auch gezeigt, wie komplex das Thema Endometriose dann doch ist und dass man das eben als Ganzes betrachten muss. Und weil das eben nicht nur eine Stelle ist, sage ich mal, im Körper, die da betroffen ist, sondern dass es eben etwas ganzheitliches ist. Und ich fand vor allem auch spannend die Zusammenhänge zwischen dem Darm, der Ernährung, Entzündungsprozessen und auch dem Stress. Super spannend. Und das zeigt ja auch eben, dass es nicht nur einen Lösungsweg gibt, sondern eben viele individuelle Herangehensweisen. Und ja, ich fand es super, super spannend. Ich habe super viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und uns einen ganz tollen Einblick gegeben hast. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Ich bedanke mich auch sehr herzlich, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, über Endometriose aufzuklären. Dankeschön.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald und ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, diese 51. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.